Hallo, in der heutigen Episode sprechen Dr. Stefan Helker und ich, Christian Henrizi, über das Thema Organisation bzw. Verwertung von Leads. Wir sprechen nicht darüber, über welche Kanäle diese Leads zu euch kommen, sondern wie man diese Leads aufnimmt und die bestmöglich verwertet. Ja, ich würde sagen, die beste KPI hierfür ist die No-Show-Rate, also diese Rate, die aussagt, wie viele Leute kommen nicht von denjenigen, die sich angemeldet haben, wenn man die auf sozusagen 0% oder auf 1% runterdrückt. Das ist durchaus möglich und wir erklären euch heute nicht anhand von Thesen, das heißt, wir schauen nicht in die Zukunft und stellen irgendwelche wilden Ideen auf, sondern betrachten das aktuelle Zahlenwerk von Stefan und die von uns gemachten Erfahrungen, wie man damit am besten umgeht, um in der No-Show-Rate auf 0 runterzukommen. Insofern viel Spaß bei dieser brutal guten Folge Organisation der Leadverwertung. Wir haben uns danach angeschaut und haben gesagt, okay, das war wirklich eine runde Sache. Also insofern lasst doch mal einen Kommentar da, wie ihr das bei euch macht oder schreibt mir eine Mail, wie das bei euch aussieht mit der No-Show-Rate und ob ihr vielleicht noch andere Tricks oder Hacks habt, wie ihr das hinbekommen habt. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Vielen Dank, ab ins Gespräch. Und zwar haben wir heute Organisation der Leadverwertung. Klingt auf den ersten Blick oder im ersten Moment wie so ein bisschen sperriges Thema, ist aber wahnsinnig spannend.
Und pragmatisch, ist richtig pragmatisch. Also erstens ist es ein ganz großer Schmerzpunkt gewesen oder geworden. Also vor 10 Jahren war das noch kein Schmerzpunkt in den Praxen. Also was bedeutet Leadverwertung ja eigentlich? Vielleicht soll man den Begriff mal überhaupt klären, weil der klingt so sperrig. Aber im Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, auf welchen Kanälen kommen unsere potenziellen Patienten in die Praxis rein oder klopfen an die Praxistür? Und was tun wir dann dafür, um die auf den verschiedenen Kanälen möglichst einfach in unser Haus reinzulassen? Also im Endeffekt die Lead-Verwertung. Also Lead-Beschaffung ist nochmal eine andere Frage. Also auf welchen Kanälen spiele ich? Aber auf welchen Straßen kommen die dann wirklich zu unserem Haus? So, ne? Also von mir aus ist dann die Autobahn ist dann, was weiß ich, Facebook und dann nehmen die Autobahnabfahrt und auf welcher Straße kommen die meisten Autos rein? Ne? Ist es jetzt von mir aus E-Mail, Telefon, wir gehen die gleich alle durch. Und dann, was können wir auf den verschiedenen Straßen tun, um die Leute nicht zu verlieren? So, darum geht es ja heute, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir könnten auch nochmal eine Folge machen über den Punkt, der davor geschaltet ist. Da können wir mal über Meta, da können wir mal über Google, da können wir über verschiedene Sachen im Detail, über die Social-Media-Sachen im Detail sprechen. Aber hier geht es ja darum, man kann ich übertreibe es mal und treibe es zur Spitze. Man kann einer Online-Marketing-Agentur im Monat 25.000 Euro überweisen, hat trotzdem keinen Neupatienten mehr. Also auf die Spitze getrieben. Man hat zwar genug Leads, aber es kann sein, dass man da nicht einen Patienten mehr hat. Ich meine, das ist ein bisschen überspitzt, so wird es nicht sein. Aber es geht ja darum, dass man effektiv und vor allen Dingen produktiv seine Sachen, seine Mittel einsetzt. Und lieber organisieren wir uns für 1.000 Euro Leads und verwerten die zu 90, 95, 98, 99%. Und um dieses Thema der Verwertung geht es. Und da, lieber Stefan, ich würde sagen, gehen wir mal in das erste Thema rein. Auch hier eine kleine Neuerung in unserer Dental Late Night Show. Nicht nur, dass wir versuchen jetzt ab und an auf mehrfachen Wunsch ein bisschen früher zu werden, also um 20 Uhr und dass wir keinen Alkohol mehr trinken, um als gutes Vorbild zu gelten. Der nächste Punkt ist, schauen wir in die Vergangenheit oder Gegenwart, nennen wir es nicht These, sondern nennen wir es Thema, geben wir Prognosen für die Zukunft ab oder versuchen irgendwie so ein Pattern-Matching hinzubekommen, wie das in Zukunft vielleicht sich ausspielen könnte, ne? Also zum Beispiel Demografie, Personal, über all die Themen, wo wir schon lange und mehrfach drüber geredet haben, dann sind es Thesen. So, also heute das Thema 1 ist die wichtigsten Lead-Kanäle der Zahnarztpraxis. Und da, Stefan, nenne doch einfach mal die für dich und für deine Zahnarztpraxis, für deine Klinik, für euch die wichtigsten Lead-Kanäle.
Ja, also man muss jetzt einmal ganz klar sagen, man kann das auf zwei verschiedene Arten definieren. Wir reden heute nicht über die Lead-Gewinnungskanäle. Also das, was auf welchen Plattformen wir unterwegs sind, sondern wir reden heute über die Kanäle, auf denen die Leads reinkommen. Also wirklich die Anbahnung. Ne? Also wo können wir eigentlich, wenn man das jetzt mal in so ein Bild fassen würde, wenn die Zahnarztpraxis und die gesamten Patienten sind wie ein Fass. Ja, du hast jetzt ein Fass mit 100 Litern drin Und jetzt ist eine Agentur und die versucht jetzt Rohre in das Fass zu leiten, wo die Leads reintropfen. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten, diese Rohre zu platzieren. Du kannst natürlich auch sagen, das eine Rohr, das führt daneben und es laufen die ganzen Leads daneben. Dann wäre das natürlich schlecht. Dann wäre das, oder du hast ein Dach auf dem Fass und es versucht Wasser reinzuperlen, es regnet, aber es kommt nichts ins Fass, weil ein Dach drauf ist. Und meines Erachtens gibt es 2 bis 3 absolute Nebenkanäle und es gibt genau 2 Hauptkanäle, die meines Erachtens über 90% der Praxen, über 90% der Leads aufsammeln. So, und wir fangen mal an mit den Unwichtigen. Oder was ist unwichtig, aber mit die wenig Volumen kriegen. Das eine ist E-Mail, das heißt die Anfrage eines Patienten per E-Mail. Wann kriegt man die? Zum einen kriegt man die, wenn Leute über die Webseite sozusagen zum Beispiel über Social Media dahin geleitet werden oder die werden über Google Ads auf deine Seite geleitet. Und dann gibt es natürlich immer so Persönlichkeitstypen. Und es gibt natürlich sehr viel offensichtlichere Wege, als eine E-Mail zu schreiben. Da kommen wir ja gleich dazu. Und trotzdem gibt es so Leute, das sind auch die hätten früher wahrscheinlich einen Brief geschrieben. Ja, die sagen, okay, ich wähle jetzt den hochformellen Weg und schreibe eine E-Mail. Oder ich würde das in so eine gleiche Kategorie packen, mach so ein Formular. Ne? Viele haben ja auch so ein Formular auf der Webseite, wo dann eine E-Mail mit so einem, dann wird das nur in so eine ganz bestimmte Form gepackt. Also so ein Lead-Formular oder so ein Termin-Anfrage-Formular. Das ist sicherlich nicht die effizienteste Art der Lead-Verarbeitung. Dennoch würde ich es irgendwie anbieten, weil es gibt einfach Leute, die haben Angst vor den etwas moderneren Kanälen oder die wollen auch nicht direkt 1:1 reden. Ne? Wir kommen ja gleich auf den offensichtlichsten Kanal für die Lead-Verarbeitung. Dennoch kriegen wir immer mal wieder auch so eine Anfrage per E-Mail. Das sind auch vor allem die schon ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis im Vorhinein haben. Das sind viele, die sagen, ich möchte nicht einfach zum Termin erscheinen, sondern ich möchte dem Arzt schon mal meine Krankengeschichten mitteilen. Das sind häufig die dann schon mal 2 Seiten vorher schreiben und sagen, ich war bei dem Arzt schon und bei dem Arzt schon. Ist natürlich immer so ein kleines Ausrufezeichen mit einem Warndreieck daneben. Das sind Patienten, die sind meistens nicht die einfachsten. Das sind aber auch nie Patienten, die wegen einer Füllung kommen, sondern das sind die haben ein größeres Problem. Und das ist immer schon ganz gut, das vorher zu wissen. Und da sollte man dementsprechend auch diesen Lead-Kanal bespielen. Das heißt, man sollte eine Art E-Mail haben, wo solche Sachen eingehen, die auch regelmäßig gescannt wird. Das ist in den meisten Praxen natürlich trotzdem die Info-Ad. Wir haben aber dann eine etwas genauere Unterteilung. Also wir haben zum Beispiel, wenn die das Lead-Formular ausfüllen, dann kommt es bei uns an eine spezielle E-Mail, ne, wo wir dann klar wissen, okay, das ist jetzt eine Terminanfrage, weil die Info-Ad ist bei uns, ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr bespielt als bei der normalen Einbehandlerpraxis. Und dann könnte es sein, dass so Leads eben dann auch untergehen. Ne? Also das wäre für mich so der unwichtigste Kanal, wo das wenigste Volumen, 1%, 2% reinkommen, aber wahrscheinlich mehr Prozent vom Umsatz potenziell und auch mehr Prozent von Zeitinvest, was man da reinstecken muss. Hast du da deine Erfahrung bei den Betreuungssachen, die er so macht?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du an der Stelle differenzierst, wer diese Leads, die eingehen, bearbeiten. Ne? Da habe ich festgestellt, dass derjenige, je besser derjenige geschult ist auf diese Dinge, die da reinkommen und mit dem jeweiligen Kanal und ein besseres Gefühl hat, damit umzugehen, der macht grundsätzlich oder sie macht grundsätzlich die besseren Sachen. Das heißt, es steht und fällt meistens mit der Schulungsintensität desjenigen, der diese Sachen aufnimmt. Wie wird was geschrieben? Wie wird was formuliert? Wird zum Beispiel die Anrede weggelassen? Hallo, Komma. Kann man machen, aber manchmal wird nur, ich brauche Termin. Ja? Und derjenige, der das schon, wie gesagt, 20, 40, 100 Mal gesehen hat, der sagt, okay, hier frage ich lieber nochmal ganz konkret nach, und ich frage nur, bei welcher Krankenkasse versichert und wer der vorherige Zahnarzt war. Da werden 2, 3 Fragen zurückgestellt, die eigentlich sehr leicht zu beantworten sind. Und dann weißt du selber, wenn dann keine Antwort mehr kommt, dann brauchst du genau 0 Aufwand reinstecken. Der oder die Patientin wäre höchstwahrscheinlich sowieso nicht gekommen oder mit einer sehr geringen Prozentwahrscheinlichkeit. Das heißt, ich versuche in einer Praxis diejenigen ranzusetzen, die am meisten Erfahrung damit hat und schaue da mal über diese Leads oder über die Leads, die reingehen, schaue ich da mal eine Woche lang rüber. Das heißt, ich gucke mir es an, ich lasse mir das mal weitergeben, ich sage, okay, wie würdest du hier reagieren, wie würdest du hier reagieren, wie würdest du hier reagieren? Denn, und das ist jetzt das Inverse dazu, dass du jeden Einzelfall direkt niederschreibst ins QM. Wenn das so und so ist, müsstest du so reagieren. dann schreibst du auf einmal, wie gesagt, x hoch y an Fällen auf und das ist so komplex, dass da keiner mehr durchsteigt. Das heißt, meines Erachtens und ja, ich sag mal so, meine Secret Source ist hier, da jemanden fortzusetzen, der mit Geist diese bearbeitet und drauf sensibilisiert ist. Also man geht vom Schlechtesten aus, dass quasi jeder, der sich irgendwie meldet, mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit nicht kommt. Also mit dieser negativen Haltung muss man rangehen und dann gewinnt man sich seine zusätzlichen Prozente dazu. Das wäre jetzt immer mein Ansatz, um es Leuten leichter zu machen. Denn Stefan, das ist so, je weiter du es professionalisierst, kriegst du es auch irgendwann hin, dass du die Einzelfälle abgedeckt hast. Aber auch es sind viele Zuhörerinnen dabei, die haben eine 1, 2, 3 Zimmer- oder Behandlerpraxis. Da schaffst du es nicht, alles abzudecken. Und wenn du dann nur nachschaust, wie soll ich mich da reagieren und so weiter, das geht nicht schnell genug. Dafür ist der Prozess zu träge.
Also du hast natürlich gerade bei diesen E-Mail-Anfragen häufig auch dieses Thema, dass das häufig Leute sind, die sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich den Termin dort, ob ich da richtig bin. Ja, manchmal kommen so diese letzten 2, 3 Fragen. Das ist so dieses super hot Lead, ne? Ist über Social Media aufgewärmt worden, will eigentlich zu einem, aber der fragt zum Beispiel, welches Keramikimplantatsystem man benutzt, weil der sagt, okay, ich habe ein Schlechtes über das gehört oder sagen wir überhaupt Keramikimplantate, ne? Machen, weil der bei euch auf der Webseite gesehen hat, ihr macht Implantate, jetzt will er nur noch wissen, seid ihr denn auch die richtigen Ansprechpartner für biologische Zahnmedizin oder sowas? Das heißt, häufig sind diese E-Mail-Anfragen der letzte Punkt, bevor derjenige auch einen Termin macht. Klar, ein paar kommen auch einfach, ich brauche einen Termin, das sind die Gegebenheiten, ich möchte schon mal vorher informieren, gibt's auch. Aber ganz häufig ist es eben nicht so wie bei einer Online-Terminbuchung, wozu wir ja gleich noch kommen. Da ist es dann eine definitive Terminanfrage. Und manchmal ist das sogar gut, weil manchmal vermeidet man dann einen Falschtermin. Ne? Ich hatte letztens einen Termin, ganz spannend, da wollte die wissen, ob ich auch Implantate im Fuß beurteile. Haben wir natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Da müssen sie zu dementsprechenden Spezialisten, zum Allgemeinchirurgen oder zum Orthopäden. Wenn wir die nicht beantwortet hätten oder die wäre einfach so aufgekreuzt, dann hätte die Behandlungszeit verschwendet. Dann hätten wir 20 Minuten, 30 Minuten ein Terminbuch geblockt. Das heißt, solche E-Mail-Anfragen sind häufig auch ein Geschenk, um eben keine verschwendete Behandlungszeit zu provozieren. Ne? Das ist schon klar.
Ich glaube auch, die E-Mail-Anfragen, also das ist jetzt anekdotisch, das ist jetzt beobachtet, nicht gemessen, aber häufig erlebe ich E-Mail-Anfragen von tendenziell älteren Patienten und ich sehe auch, also zumindest habe ich das jetzt mal in der Praxenanalyse, haben wir das mal bei Praxen gemessen, da kannst du ja gut sehen, woher die E-Mails kommen, werden sie vom, also wo kommt denn die Kontaktaufnahme her, wo wird draufgeklickt auf die Website, ist es vom Mobilgerät oder vom Desktop und dann hast du sehr häufig noch Desktop-Geräte dabei. Also interessantes Thema, aber ich glaube, wir sprechen hier vielleicht über 5% oder 3%, ne? Ja, wie du eingangs sagtest, ja.
Maximal. Also vielleicht auf dem Land irgendwo vielleicht ein bisschen mehr und in der Stadt wahrscheinlich ein bisschen weniger, ne? Deswegen lass uns mal zum nächsten. Und das ist, glaube ich, was ein bisschen underrated ist. Also die letzten beiden sind gleich ganz klar, da reden wir gleich drüber. Aber das ist, ich habe es jetzt zusammengefasst, eigentlich sind es 2 verschiedene Kanäle, aber der eine Kanal ist eigentlich Google My Business als einer von denen und im weitesten Sinne die Social-Media-Kanäle. Also sagen wir mal outgesourcete Kanäle, die nicht dir gehören, die du aber nutzt und auf denen Anfragen automatisch reinkommen. Das heißt, das können zum Beispiel unter Posts die Kommentare sein. Das ist häufig ein sehr, sehr heißer Lead, wo gefragt wird, kann man denn bei Ihnen einen Termin machen? Wie mache ich denn das? Oder ich würde bei Ihnen gerne einen Termin machen. Oder bei Google My Business, meistens dann ein bisschen mehr in Richtung E-Mail fast schon. Da sind dann häufig Terminanfragen wirklich. Also Google My Business ist ein nicht zu unterschätzender Kanal. Dafür muss man ihn aber auch wirklich bespielen und auch eine gewisse Sichtbarkeit des My Business Profils haben. Das heißt, das korreliert linear mit deiner Sichtbarkeit deines Unternehmens bei Google My Business. Und wenn du dann zum Beispiel so wie wir in einer relativ großen Area, Ruhrgebiet, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und so weiter, wenn du da relativ weit oben bist, kriegst du viele Anfragen. Weil dann bist du meistens bei den Google Maps Anfragen relativ weit oben und dann hast du ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das wird jetzt demnächst allerdings eingestellt, wird wahrscheinlich irgendein Ersatz kommen. Von Google ist jetzt super speziell. Aber da haben wir natürlich wirklich schon viele, viele Leads einsammeln können. Google ist da allerdings auch sehr restriktiv. Das heißt, wenn du da nicht innerhalb von 24 Stunden antwortest, wird deine Sichtbarkeit massiv runtergeschraubt. Das heißt, wenn Google merkt, die haben kein gutes Nutzererlebnis, dann spielt der lieber diesen Lead oder diese Anfrage einem Zahnarzt hin, der schneller antwortet. Ja, also da müsst ihr einfach schnell sein und dann habt ihr da die Möglichkeit, relativ viele Neupatienten auch zu gewinnen. das ist dann fast wie eine E-Mail-Anfrage, ne? Nur, dass das nicht auf deiner eigenen E-Mail ist, sondern dass es über Google gesourced wird.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Ja, also ich glaube, da brauchen wir, da gilt alles das, was wir zu E-Mail gesagt haben. Gleichlautend, im Prinzip ist es ja nur eine von Google gebrandete, ich simplifiziere es mal, E-Mail. Okay.
Genau, also kann wohl so zwischen 1% und 10% liegen, würde ich sagen, vom Gesamtaufkommen. So, und dann kommen wir jetzt eigentlich zu den Big Two. Die Big Two, das ist einmal natürlich Telefon und Online-Terminvereinbarung. Und das, jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, wie eure Webseite eigentlich gestrickt ist, weil das ist ja irgendwann der Point, wo ihr alles hinchannelt, wenn ihr es richtig macht. Ne? Also klar, es gibt da noch auf Facebook gibt es noch Personal Message und so, das zähle ich jetzt aber auch in die Social-Media-Kanäle. Normalerweise ist immer, wenn ihr irgendwie eine Ad schaltet, geht es eigentlich auf eine Landingpage oder eure Webseite. Und beides hat ja im Zweifel Call-to-Action-Buttons irgendwo beim Scrollen, Anrufen oder auf Online-Terminvereinbarung. Ich bin großer Fan von beidem ungefähr gleich prominent darzustellen, weil du willst den Leuten ja die Wahl lassen. Es gibt die Leute, die sagen, ich nehme lieber den Hörer in die Hand, ich habe lieber jemanden am Telefon. Und dann gibt es die Leute, und vor allem dann gibt es natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten, das Thema, dass du gar nicht erreichbar bist. Wir haben dadurch, dass wir sehr lange Öffnungszeiten haben, eigentlich immer noch sehr, sehr viele Anrufe, obwohl wir die Online-Terminbuchung sehr präsent haben, weil ich bin auch ein großer Fan der Online-Terminvereinbarung, bis auf einen Aspekt davon, über den wir gleich sprechen, weil es natürlich sehr niedrigschwellig ist. Also je niedrigschwelliger eine Art, sich zu registrieren, irgendwo hin zu, weiß ich nicht, was zu buchen, umso mehr Buchungen wirst du auch kriegen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, umso niedriger ist auch das Commitment für die Buchung. Und bei uns ist es, ich würde sagen, grob so, dass wir so halb-halb haben. Also wir hatten jetzt im Mai oder im Juni, Entschuldigung, kann ich ganz frische Zahlen nennen aus der Klinik, hatten wir 700 Buchungen über Online-Termine, also 700 Online-Termin-Buchungen. Ich weiß nicht, wie viele davon Neupatienten sind. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte. Und Bestandspatienten lernen natürlich auch irgendwann ihre gewissen Termine, zum Beispiel PCR-Termine, die regelmäßig immer gleich sind, zu buchen. Was du natürlich über die Online-Terminbuchung nicht abbilden kannst, sind Folgeterminketten. Das heißt, es sind immer sehr einfache, definierte Termine, die funktionieren, wie 01, 01 neu, Implantatberatung, CE-Beratung, was weiß ich, alles, was ihr an Beratungsleistung anbietet, Schmerzen natürlich und dann die standardisierten Bleaching oder PCR. So, und das hängt natürlich dann auch an euch oder an der Praxis, wie sehr Patienten in die eine oder die andere Richtung incentiviert oder gecoacht werden. Was sehr, sehr wichtig ist, aber ich glaube, das lasse ich uns mal für die zweite, dritte Frage, wenn wir sagen, wie gehen wir denn mit diesen Leads um und wie sorgen wir dafür, dass möglichst viele davon auch, wenn jetzt jemand das bucht, auch ankommt. Ne? Ein Anruf und eine Terminbuchung ist ja noch kein Termin. Eine Online-Terminvereinbarung ist auch noch kein Termin, sondern es ist eine Absichtserklärung am Ende des Tages. Aber ich sehe natürlich schon einen Trend hin zur Online-Terminvereinbarung, weil die Leute, also man lernt es ja auch überall woanders. Man lernt es beim Friseur, man lernt es beim Restaurant, Man lernt es eigentlich überall und gerade die Gen Z hasst es zu telefonieren. Ja, die wollen eine asynchrone Kommunikation. Auf der anderen Seite ist die Gen Z auch nicht gerade die verlässlichste. Das heißt, wir müssen uns als Praxismechanismen dann überlegen, wie wir das anbieten können, ohne darunter im operativen Betrieb halt zu leiden. Ja, das sind so meine 5 Cents zu diesen Hauptlead-Kanälen. Was sagst du dazu? Telefon, Online-Terminvereinbarung?
Was für ein Tool nimmst du bei der Online-Terminvereinbarung?
Also wir nehmen jetzt in dem Fall Dr. Flex. Da gibt es natürlich noch den großen Player Dr. Lib, natürlich. Und dann gibt es ein paar andere kleinere Player meines Erachtens. Wir haben auch einen Grund dafür, warum wir Dr. Flex nehmen. Nämlich, wir möchten nicht die Hoheit über unser Terminbuch aufgeben. Denn Dr. Lib hat im Zweifel deine ganzen Daten, besitzt dein Terminbuch und besitzt damit de facto auch deinen Patientenstamm und kann theoretisch, wenn sie maligne wären, alles umleiten. Also wenn die dich irgendwann nicht mehr mögen, würden die wahrscheinlich nicht machen. Aber es gab ja schon einen Datenleak bei Dr. Lib und du gibst halt wirklich auf Gedeih und Verderb deinen Patientenstamm ein Stück weit aus der Hand. Und wenn das Terminbuch plötzlich irgendwie ganz anders aussieht, dann bist du da ausgeliefert, ne, und musst damit dann weiterarbeiten. Das ist ein Lock-in-Effekt, den du da produzierst.
Also erstmal finde ich das bemerkenswert, dass du 700 Online-Terminbuchungen bekommen hast. Das ist Wahnsinn. Hast du auch die Showrate? Hast du die präsent aktuell?
Ja, habe ich. Leider ja. Also ohne, dass man was tut dafür. Also wenn du sagst, ich lasse das einfach mal so laufen, ist die Showrate bei den Bestandspatienten eigentlich fast genauso gut wie am Telefon. Das Problem ist allerdings, die meisten Patienten sind ja nicht Bestandspatienten, die über Online-Terminbuchungen buchen, sondern wir haben ja massive Ads laufen. Und Ads sind natürlich, so die Leute, die organisch buchen, haben auch eine höhere Showrate. Du kriegst das natürlich, aber du kriegst das ja nur in einem Mischmasch. Du weißt ja nicht, ob derjenige organisch zu dir gekommen ist. Das kannst du vielleicht im Online-Marketing sehen. Und dann, wenn er dann da ist, kreuzt er das vielleicht an, dann kannst du es wieder zuordnen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er bei Dr. Flex oder bei Dr. Lib bucht, siehst du nur Neupatient oder Bestandspatient, Privat- oder GKV. Und ungefiltert, Neupatient, der, sag ich mal, jetzt über irgendeinen Online-Kanal kommt, hast du eine Showrate von vielleicht 65%, 35% No-Show-Rate. Auch hier kommt es erstmal wieder noch drauf an, wofür. 0,1 ohne irgendwas ist die niedrigste No-Show-Rate. 0,1 Angst ist die niedrigste. 0,1 Angst, Angstpatient. Dann 0,1 neu, ohne irgendwas. Und dann kommen, je spezieller es wird, also die Implantatberatung hat ungemanagt, ich nenne es mal ungemanagt, noch die höchste Showrate, weil die haben meistens ein Problem, was sie schon wirklich gelöst haben möchten. Ne? Und da geht es um was Größeres. Und wer eine Implantatberatung macht, der ist meistens auch nicht aus der ganz niedrigen Bildungsschicht. Also das hängt alles miteinander so ein bisschen zusammen. Da sind wir vielleicht dann noch bei 25%. Und gemanagt kann man virtuell eigentlich die No-Show-Rate auf null kriegen. Mit genug. Ich kann nachher ja mal unseren jetzigen Prozess teilen. Der hat sich nämlich nochmal ordentlich weiter evolviert. Also ich sage jetzt mal ungemanagt 35% und gleich am Ende gebe ich mal unseren Prozess, wie wir gemanagt auf fast 0% No-Show kommen.
Okay, dann nehmen wir das mal als Cliffhanger für ganz am Ende.
Ja, ehrlich, also wir haben 3 Monate an diesem Prozess gearbeitet. Der ist auch anstrengend, aber es lohnt sich.
Ja, Wahnsinn. Also dazu auch nochmal, du hattest ja gefragt nach meinen Ideen dazu. Man muss ja sagen, dass was dahinter steht, sowohl Telefon als auch Online-Terminbuch, und dort bei den sogenannten Neupatienten, denn ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass kritische Patienten sind Neupatienten, die noch nie da waren, die das erste Mal die Klinik betreten sollen, die das erste Mal einen Parkplatz suchen sollen, die das erste Mal überhaupt ins Auto steigen sollen oder in den ÖPNV, um zu dir zu kommen. Das sind die kritischen Patienten und nicht die, die schon mal da waren. Ja, denn die, die schon mal da waren, hast du im Prinzip deine ganz normale 0-5%, je nachdem, wie du es managst, hast du zu spät oder nicht Komma. Dazu haben wir auch schon viel gesagt. Zuletzt letztes Jahr, also 2023, Oktober, November, hatten wir eine sehr umfangreiche und auch eine extrem erfolgreiche, ich glaube, eine der erfolgreichsten Shows überhaupt dazu. Da auch gerne nochmal nachhören. Was dahinter steckt bei denjenigen, die neu sind, ist einmal entweder Ad, wie du gesagt hast, du schaltest massiv Ad. Es kann eine sehr, ja, auch eine Ad-freie Social-Media-Präsenz sein. Aber der allergrößte Punkt normalerweise ist die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda. Und an zweitens ist es dann sozusagen Google Maps, wo du dann sozusagen, du suchst eine Zahnarztpraxis bei dir in der Nähe. Das sind so die Sachen, wo ich sage, die würde ich relativ hochpacken und dann kommen die Ads und dann kommt Social Media. Und bei der sogenannten Mund-zu-Mund, Word of Mouth, bei der Mund-zu-Mund-Propaganda, da sehe ich, und das über die Jahre, eine extrem geringe No-Show-Rate. Das heißt, wenn ein Patient empfohlen ist von der Heidi, die schon mal da war, die sehr zufrieden war, dann kann man eigentlich schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es eine ähnliche Quote ist wie ein bereits bestehender Patient. Nicht ganz so, nicht bei 95 plus, aber ich würde sagen, mindestens bei, was weiß ich, 93, 94 plus. Also das ist im absolut obersten Prozentbereich, dass sie kommen. Ja? Und dann geht es diese Klaviatur runter.
Ja, was auch noch wichtig ist, ist der Search Intent. Ne? Also es gibt es einen Search Intent? Wenn ja, also sprich, haben die Leute was gesucht aktiv und du hast nur angeboten oder hast du ein Push-Marketing in die Masse reingemacht, also Social Media, und die Leute hatten eigentlich gar kein akutes Problem oder haben gar kein akutes Problem und du sagst jetzt hier, jetzt buche. Und je besser natürlich dein Marketing ist, ne, umso eher kriegst du die Leute dazu, in der Emotion im Moment dann auf Buchen zu klicken. Trotzdem kühlt diese Emotion natürlich viel schneller ab als ein schon lange da seiendes Problem. Und dementsprechend kühlt auch das Commitment, diesen Termin dann auch wirklich wahrzunehmen, nochmal weiter ab. Ne? Aber da gibt es dann halt Wege, wie du nicht mal, wie du das Commitment hochkriegst, sondern wie du rauskriegst, wer ein niedriges Commitment hat und vorzeitig den Absprung schaffst aus diesem Termin, um den neu zu besetzen. Also das ist eigentlich der Punkt, um den es geht.
Da hatten wir auch mal drüber gesprochen und da hattest du ja auch gesagt, und das deckt sich eigentlich auch mit dem normalen Menschengefühl, je weiter jemand weg ist, desto mehr musst du aufpassen. Denn das kann gerade bei jemandem wie dir halt ein Video sein, was dich überzeugt hat. Man setzt einen Termin in 2 Monaten und je näher der Termin rankommt, umso mehr kommt bei mir theoretisch dazwischen. Dann habe ich den Geburtstag von X vergessen und so weiter.
Ist übrigens auch einer der Faktoren, ne? Die Zeit bis zur Terminbuchung. Wenn die nächste Woche ist, ist die No-Show-Rate niedriger, als wenn der in 2 Monaten ist, wie du gerade gesagt hast.
Und das ist auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem geworden. Also ich erzähle dir mal was. Wir hatten ja letzte Woche die Opti Summer School. Ja, und da haben wir 100, ja, wenn man so will, ja 90-95% Stipendienplätze für angehende Niederlasser. Und wir haben dieses Jahr so 450-460 Bewerbungen bekommen. Und wir hatten eigentlich die Plätze, ich hatte einen Podcast gegeben vor 2 Monaten oder 3, da waren alle Plätze belegt. Ja, wir haben alle Plätze voll belegt gehabt. Wir belegen immer so 5-6 über, ne, weil dann immer so ein paar noch am letzten Wochenende krank werden oder irgendwas haben, ne. Und dann sind wir dann so bei unseren 100 Plätzen und mehr Hotelzimmer haben wir auch nicht. Ja, Punkt. In diesem Jahr haben wir in den letzten 2 Monaten 48 Absagen gehabt, ne, von festen Anmeldungen. Ne? Achten wir sie ab. Letztes Jahr waren es in den letzten 2 Monaten vielleicht so 15, 16. Ne? Und das ist aber easy. Wir haben jede Woche so und so viele neue Bewerbungen. Wir kriegen die immer mit Supergründern belegt. Aber in diesem Jahr ist es mir noch nie so aufgefallen, oder beziehungsweise die Zahlen, die sind das Dreifache wie der Durchschnitt der letzten 10 Jahre, dass wir kurzfristig halt sehr, sehr viele Absagen haben. Und das bei einem solchen Event, wo ich mal eben ein 2.000-Euro-Stipendium bekomme, ist schon hoch ungewöhnlich, vor allen Dingen, weil es so viele gibt, die da wollen. Das heißt, es war kein Problem, die nachzubesetzen. Aber ich sehe es, dass es kommt da näher, es gibt eine Verpflichtung, für eine Woche irgendwo weg zu sein. Und dann überlege ich mir, habe ich vielleicht noch etwas anderes vor? Habe ich vielleicht noch, ne, ist vielleicht noch irgendetwas, was ich da gerne machen würde, oder kommt mir noch was zu quer, muss ich noch irgendetwas nachmachen? Also diese sozusagen die schwindende Verbindlichkeit, glaube ich, wird nicht uns im Speziellen, sondern uns im Allgemeinen in der Gesellschaft die nächsten Jahre noch sehr, sehr stark beschäftigen.
Ja, also es ist auch ein bisschen das Thema, welche Ablenkungen habe ich oder welche Optionen habe ich. Es gibt immer mehr Optionen in Kombination mit dem Thema, nicht Nein sagen zu können. Weil im Jetzt Ja zu sagen, ist ja einfach, weil das Commitment ist noch weit weg. Und die Leute sagen dann Ja zu etwas, zu einem Angebot, zu irgendwelchen anderen Sachen. Das fällt ihnen dann aber später wieder auf die Füße, wenn sie noch zu anderen Sachen Ja sagen und plötzlich merken, ich kriege das gar nicht mehr alles auf einen Hut oder einen Hut, wo sie dann Nein sagen müssen. Ja, und es gibt aber so viele Angebote und im Endeffekt wirst du hier bespielt, da wirst du bespielt, du kannst hier noch was buchen, du kannst da noch was buchen. Man könnte das auch ein bisschen mit mangelndem Fokus gleichsetzen, ne? Weil Fokus bedeutet ja nichts anderes als Nein zu wenigen Sachen zu sagen und Ja zu wenigen Sachen zu sagen und Nein zu ganz, ganz vielen Opportunities, die du an den Seitenlinien siehst. Und meistens sind es ja die Opportunities, die gewinnen, die nicht so wichtig sind, aber die dringend sind, die dich jetzt im Hier und Jetzt sofort binden. Ne? Es ist leichter, Ja zu sagen zu einer Süßigkeit, als Nein zu sagen, ne, zu einer Süßigkeit. Und gleichzeitig ist es aber schwer, ein langfristiges Commitment aufrechtzuerhalten, weil man leicht Ja sagen kann im Moment, aber das Commitment dann später richtig schwer wird. Ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass die Leute dann merken, ach scheiße, ich muss ja morgen noch das machen oder ich habe da jetzt die Möglichkeit, jetzt sofort irgendwas zu machen. Und dementsprechend leiden dann eben diese langfristigen Projekte. Ne? Auf der Eisenhower-Matrix wären das dann die nicht dringenden, aber die wichtigen Sachen. Und das ist ein Problem unserer Gesellschaft, das stimmt, weil die Leute einfach nicht mehr gewohnt sind, erstmal lange auf etwas warten zu müssen. Also, dass es immer alles hier und jetzt sofort ist. Und diese Low-Hanging-Fruits gegenüber den langfristigen, richtig reifen Früchten, die wirklich eine krasse Ernte einbringen, das kriegen die meisten nicht mehr eingeholt. Und da gehören natürlich viel deine Produkte dann in so eine ganze Woche, gehört das dann natürlich dazu. Ne? Und gleichzeitig gehören natürlich auch so unangenehme Termine dazu, wie der Zahnarzt. Ne? Jetzt morgen ins Kino zu gehen und da Geld auszugeben, ist natürlich einfacher, als morgen zum Zahnarzt zu gehen und da erstmal in seine Gesundheit zu investieren, wenn man es jetzt 5 Jahre vor sich hergeschoben hat. Ja, aber Ja zu sagen zu der Opportunity oder zu dieser Sache 3 Monate vorher und sagen, okay, in 3 Monaten bis dahin habe ich mich mental so darauf vorbereitet, dann schaffe ich das schon und dann ist der Tag fast da und dann ist man plötzlich wieder, oh nee, okay, ich gehe doch, glaube ich, lieber ins Kino morgen als zum Zahnarzt.
Ich glaube, die Endorphinausschüttung ist so viel einfacher geworden. Es geht über TikTok, es geht über, wie du es gerade richtig sagst, du sitzt dann auf der Couch und hast es doch schön und kannst vielleicht auch nochmal irgendwie, guckt ja Crocodile oder so, und dann guckst du dann auf Handy einen Kurs, ja? Das ist so einfach geworden und so niedrigschwellig, dass du im Prinzip den Rüstaufwand versuchst zu meiden, je näher er kommt. Der Rüstaufwand in einem Jahr, den merkst du ja noch gar nicht, ne? Da hast du hohe Emotionen und hohe sozusagen Bereitschaft und Verbundenheit dazu. Und wenn er jetzt da ist, ich muss mir meine Zahnpasta einpacken, ich muss mir meine Unterbüchse einpacken, ich muss mir 3 Hemden zusammenlegen. Alter, habe ich keinen Bock zu. In dem Sinne, uns läuft die Zeit weg. Lieber Stefan, wir gehen direkt mal in das zweite Thema rein. Ich glaube, das ist ja klar geworden, was wir damit sagen wollten und auch gerne nochmal nachhören in einer, ich glaube, eine November-Folge 2023. Aber hier erst was zu Thema 2. Wie aus Leads auch Termine, sprich Patienten werden. Und hier hast du, lieber Stefan, ja schon angeteasert, dass du von einer potenziellen No-Show-Rate von 35% auf fast 0% runtergehst. Und das würde mich mal sehr interessieren, wie du das machst. Ich meine, du hast doch mal schon was zu gesagt, aber du hast ja gesagt, du hast das nochmal verbessert und nochmal mehr Anstrengung auf den Prozess gelegt. Also go for it, Tiger. Erzähl.
Also haben wir wirklich in der Tat, weil am Ende des Tages ist genau das der größte Hebel, weil Leerlauf ist 0% Umsatz. Ne? Also es gibt 3 Arten von Leerlauf. Es gibt den Leerlauf durch zu wenig Auslastung. Das ist im Endeffekt eine Marketingfrage und eine Positionierungsfrage im Makro. Das heißt, kriegst du genug Patienten oder nicht? Da können wir jetzt hier sozusagen nichts machen. So, dann gibt es aber die unnatürlichen Leerläufe. Und zwar, das sind die kurzfristigen Absagen, die wirklich dann so kurz vorher absagen, dass du eigentlich nicht mehr viel machen kannst. Und das sind die echten No-Shows. Ja, also die sozusagen, gut, und dann gibt es natürlich noch die Behandlungszeit, die zu lang geplant ist. Das ist dann virtueller Leerlauf. Können wir auch nochmal irgendwann mal drüber reden. Das ist auch noch ein riesengroßes Thema. Ne? Wie nutze ich denn die Behandlungszeit, die dann wirklich da ist, auch wirklich aus? Also wie gerade in großen Praxen, wie lege ich die Termine so, dass die angestellten Zahnärzte auch relativ gesehen ihre Behandlungszeit ausnutzen? Aber konzentrieren wir uns mal auf das Thema, wirklich dann diesen Leerlauf zu reduzieren. Ne? Also den natürlichen Leerlauf können wir mit dem Prozess jetzt nicht reduzieren. Wir können aber die kurzfristigen Terminabsagen und die No-Shows reduzieren. Und zwar ist es eigentlich fast der gleiche Prozess, egal ob jemand anruft oder ob er über Online-Terminbuchung bucht. Wichtig ist erstens, dass ihr, wenn ihr Online-Terminbuchung anbietet, dass ihr immer die Telefonnummer des Patienten zum Pflichtfeld macht. Beziehungsweise ne, bei Dr. Flex ist es zum Beispiel jetzt so, die müssen eine richtige Telefonnummer angeben, weil sie eine SMS-Bestätigungs-TAN kriegen. Sehr smart. Ne? Dadurch hat man schon mal auf jeden Fall die richtige Telefonnummer. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Patienten sagt, dieser Termin ist eine Reservierung eines Termines, die aber dann erlischt, wenn der Patient auf unseren Anwahlversuch nicht reagiert, und zwar dreimalig. Das heißt, wir rufen jeden Patienten dreimal vorher an, 6 Werktage vorher, 5 Werktage vorher und 4 Werktage vorher. Das wird wirklich ganz akribisch gemacht. Das heißt, das macht unser Callcenter. Und wenn die Patienten da nicht erreicht werden, dann wird der Patient rübergeschoben, dann wird er auch verändert in Neupatient nicht erreicht. Also dann kriegt er eine neue Terminart. Und wenn der dann doch vorher vor der Theke steht, dann wird der entweder noch drangenommen oder eben nicht. Da wir ja vorher darüber informiert haben, dass wir den anrufen und wenn wir nicht erreichen, dass der dann rausgenommen wird, ist es in Ordnung. So, und jetzt kommt eigentlich noch der Boost, den wir eingebaut haben. Bis dato haben wir dann eigentlich in den freien Termin frei reinbuchen lassen. Das heißt, da konnte wieder online reingebucht werden, da konnte Neupatient reingesetzt werden. Und wir haben gesagt, diese kurzfristig entstehenden Termine, die entstehen ja alle immer genau 3 oder 4 Werktage vor dem eigentlichen Termin, werden genutzt für Bestandspatienten mit einer hohen Termintreue. Und das kriegt man immer gefüllt, weil du hast immer Prothetikarbeiten, die irgendwie Extratermine brauchen. Du hast immer Bestandspatienten, die 0-1 oder irgendwie Folgetermine brauchen. Und so bekommst du eigentlich deine Lücken für A- und B-Patienten. So hast du immer kurzfristige Termine. Die sind natürlich ein bisschen ungesteuert. Wenn du aber viele Neupatienten hast, wirst du definitiv eben die Leute, die nicht zum Termin erscheinen wollen, die nehmen auch den Telefonhörer nicht ab. Das heißt, du kriegst von deinen, sagen wir mal, wir haben jetzt 500 Neupatienten im Monat. Das ist schon sehr, sehr viel, ne? Aber sag mal, du bist jetzt eine gut aufgestellte Praxis und du schaffst es, 100 Neupatienten pro Monat zu generieren, dann wirst du dadurch mindestens 30 bis 40 Termine wieder freikriegen, die du sonst als No-Show bekommen hättest. Und diese 35 Termine pro Monat, das sind dann vielleicht so 20 Behandlungsstunden, die kannst du als Schmerzzonen oder als Bestandspatientenzonen nutzen und komplett voll bestellen. Wenn du die nicht voll bekommst, bist du sowieso nicht 100%ig ausgelastet. Weil, ne, sonst hättest du es ja voll. Du hast ja die ganze Zeit immer im Turnover. Das heißt, du besetzt dann deine Bestandspatienten von vorne nach hinten, also in diesen nächsten drei Tagen. Vorteil Nummer 1, dadurch, dass du weißt, das sind zuverlässige Patienten, also wir bestellen auch nur Patienten rein, die über 90% Termintreue haben, senkst du eigentlich die No-Show-Rate auf nahe Null. Vorteil Nummer 2, du bietest A- und B-Patienten den Service, obwohl du eigentlich ausgebucht bist, immer kurzfristige Termine zu haben. Es ist mega. Es ist so ein geiler Prozess. Es ist so genial. Die einzige Downside, die du hast, ist es, du musst 1 bis 3 Mal diese Neupatienten alle anrufen. Wir rufen mittlerweile sogar alle langen Termine an, auch wenn die Bestandspatienten sind mit hoher Termintreue, weil der Wert, das hatten wir ja mal ausgerechnet, einfach die Kosten so massiv übersteigt. Selbst wenn du bei jemandem mit 90% in 1 von 10 Fällen einen Termin findest, den du rausnehmen kannst, eine routinierte Telefonkraft, holt dir den 10-fachen Wert daraus. Und das ist jetzt momentan unser 2.0-Prozess zur No-Show-Rat-Reduzierung eigentlich. Mhm.
Wie machst du das denn, dass du die Terminblöcke für diejenigen bereitest, die zum Beispiel deine A-Patienten sind? Du hast ja mittlerweile so viele Patienten. Es wäre ja, auch wenn es mal eine Ausnahme ist, nicht ungewöhnlich, wenn man in einer Woche 30, 40 A-Patienten nach einem Termin in der folgenden Woche oder vielleicht sogar umgehend erbitten. Also diese alte Schmerzpatientenklausel. Wie kriegst du das denn hin?
Also du kannst ja nicht künstlich noch mehr frei halten. Das ist ja, du musst ja eigentlich einen projizierten Bedarf von A- und B-Patienten. Wenn du das natürlich ungefähr weißt, kannst du ja irgendwann ausrechnen, okay, das reicht jetzt für die Hälfte meiner Bedarfe, was jetzt sozusagen durch die weggeschobenen Neupatienten, die wir nicht erreichen, entsteht. Dann kannst du dir natürlich zusätzliche Blöcke schaffen. Die müsstest du dann wirklich verteidigen und gibst sie dann 3 Tage vorher frei für kurzfristige andere Patienten. Also das kann man machen, das wären dann so, in vielen Praxen nennt man das vielleicht Prothetikblöcke oder so, ne? Weil Prothetik irgendwie, aber es muss ja nicht ein Prothetikblock sein, sondern es kann ja auch einfach etwas sein, was du als Service A- und B-Patienten anbietest. Dafür musst du die allerdings klassifiziert haben. Ne? Also das bringt natürlich nichts, wenn du das jetzt irgendwie schön auf dem Papier hast und sagst, das ist für unsere A- und B-Patienten. Wenn du als Callcenter-Agent oder vorne am Empfang oder wer auch immer diesen Lead entgegennimmt in Form von Telefon oder vielleicht sogar Online-Terminvereinbarung, kannst du ja auch sehen, wer bucht sich da jetzt von meinen Bestandspatienten rein? Du gehst kurz in Z1, siehst, okay, den Namen, das ist ein guter Patient, den Termin bestätigen wir. Wenn das jetzt ein unzuverlässiger Patient ist, würdest du, das wäre der Prozess, im Dr. Flex den Termin ablehnen und den Patienten anrufen und einen Termin mit 2 Wochen, 3 Wochen Vorlauf oder mit 8 Wochen Vorlauf vereinbaren, den du wieder in diesem Prozess hast mit dem Anrufen, sodass der niemals zur No-Show werden kann. Und wer bei uns dann eben 2-3 Mal irgendwann nicht zum Termin kommt, der kriegt ja sowieso keine neuen Termine mehr. Das heißt, wenn du diesen Prozess wirklich 1:1 befolgst, ist es unvermeidbar, sich einen Patientenstamm, der zuverlässig ist, aufzubauen.
Ja, das sehe ich genauso. Also was ich eigentlich bei dir rauskitzeln wollte, ist, du musst die Terminblöcke machen auf Basis deiner Durchschnittswerte. Und es wird mal weniger und mal mehr geben und dann hast du keine Chance, die mehr oder weniger aufzuarbeiten. Es geht nur auf die Durchschnittswerte.
Du kannst auch mit Wartelisten natürlich arbeiten, ne? Das hilft auch nochmal.
Ja, also Standby solltest du machen, dass du eine Standby-Liste hast, aber für deine normalen Blöcke, für deine Schmerzpatienten, das wird ja wahrscheinlich bei dir auch wachsen durch das Wachsen der Klinikgröße. Die wirst du wahrscheinlich im halben Jahr nochmal anpassen müssen, die Zahlen. Aber man kann dann nur auf den, wenn man so gleitenden Durchschnitt gehen und dann liegst du zumindest gleitend richtig, ja. Und wie du sagst, auch bei einer 90-prozentigen Zuverlässigkeit kommt einer von 10 nicht.
Übrigens ist das die KPI für unser Callcenter, welches bonusrelevant ist. Das heißt, wir gucken uns an, wie viele Ereignisse von Patienten, die eigentlich hätten angerufen werden müssen, haben wir, die dann nicht erschienen sind. Und die teilen wir durch die korrekt angerufenen und weggeschobenen Termine, die ja die Terminart geändert bekommen haben. Das heißt, die gesamt geänderten und weggeschobenen, das ist sozusagen, was unter dem Strich steht. Und die, die falsch sind, die stehen über dem Strich. Und dann kriegst du eine Prozentquote. Und da haben unsere Mädels das Ziel, mindestens 90% aller anzurufenden Patienten auch wirklich anzurufen, ist auch machbar, ne? Also eigentlich muss ja die Quote 100% sein, wenn du es richtig machst. Es kann mal hier und da einer durchrutschen. Und wenn die 90%-Quote erreichen, dann kriegen die einen Bonus, ne? Also das ist so unser Prozess, den wir da haben.
Finde ich super, super, super klug. Stefan, ich würde sagen, wir springen einfach mal, weil wir wirklich über der Zeit sind. Letztendlich unser Thema 3 ist auch quick and dirty, denn wir wollten noch mal einmal den ultimativen Trick, und da haben wir uns ja letzte Woche drüber unterhalten, war eigentlich lustig. Wir hatten zusammen telefoniert und Stefan sagt ja, ich habe hier noch einen Growth Hack, und ich habe gesagt, ich habe auch einen. Ja? Und wir sind beide auf exakt denselben gekommen, den wir jetzt hier nennen.
Ja, dann hau raus, weil ich habe jetzt so viel geredet gerade.
Okay. Ja, sehr gerne. Und das fand ich eigentlich super lustig, denn da wirklich 2 Blöde, ein Gedanke. Es ist ja so, und da hole ich mal ein bisschen aus, als ich vor 20 Jahren, 2004 angefangen bin, ich habe jetzt nächsten Monat meinen 20-Jährigen, ab 2005, 2006 haben wir mit Optim angefangen zu arbeiten und da wurde sehr viel dran gearbeitet, die Terminbücher auszuweiten. Ne? Da wurden dann die klassischen Zeiten, Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag hat der Zahnarzt zu, die wurden geöffnet, dann wurden dann irgendwann Abendzeiten eingeführt für die Berufstätigen, für die Bandarbeiter, die in Wolfsburg, Stuttgart, also und so weiter und so fort, die in diesen Bereichen arbeiten. Seit einigen Jahren, aber das ist nicht heute unser Thema, bauen wir wieder Arbeitszeiten zurück. Was aber total spannend ist, ist, dass wir deutlich über 50% der Zahnarztpraxen in Deutschland haben ein Inhaberalter von über 50, 55, 56. Und wir erleben hier immer noch Praxen, ne? Und das sind viele Tausend. Wir haben, was ich, 40.000 Praxen, knapp über 40.000 Praxen insgesamt. Und ja, über 20.000 haben ein sehr reifes Alter, muss man sagen. Und viele von diesen über 20.000 haben immer noch den Mittwoch- und Freitagnachmittag geschlossen. Und zwar, die haben sich damals nicht geöffnet. Das waren eher damals so die Gründer oder die damals schon Großpraxen. Ja, das heißt, die 2010, sagen wir mal, gegründet haben, die sind jetzt 14 Jahre alt, sagen wir 35, gegründet sind jetzt ja Ende 40. Ja, die haben es meistens beibehalten. Aber es gibt welche, die es wirklich hart durchgezogen haben und immer noch dabei sind. Und ich schätze mal, das werden so 15.000, 16.000 Praxen sein in Deutschland, die jeweils ihre so und so viel tausend Patienten speichern. Also wir sprechen ja über ein paar Millionen Patienten. Und der Hack ist, und da überleite ich mal über an Stefan, denn der hat es genau gemessen und das fand ich super spannend.
Ich suche gerade währenddessen nochmal die genauen Statistiken in unserer AirCall-Statistik.
Ach, super. Und wie gesagt, dann überleite ich mal direkt an Stefan, um diesen Trick sozusagen zu vollendet mit KPIs zu formulieren.
Genau, also ich habe jetzt mal geschaut, wie sieht es denn überhaupt aus mit den eingehenden Anrufen bei uns? Und mir ist eigentlich auch erst gekommen, eine Asymmetrie aufgefallen, nämlich immer Mittwoch, so ab 13 Uhr, haben wir nochmal einen richtig krassen Telefonpeak. Das heißt, die Patienten, die dann irgendwo bei der Praxis Meier-Müller-Schmidt nicht mehr durchkommen, weil die um Punkt 12.30 Uhr den Anrufbeantworter anmachen, die suchen sich natürlich lieber eine Bestandspraxis, die keinen Notdienst hat, sondern die suchen sich dann eine Praxis, die einfach offen hat, ne? Und das ist wirklich ein krasser Hack, weil ihr braucht eigentlich nur, also rein theoretisch könntet ihr lieber den Donnerstag zumachen, wenn ihr das wollt, und den Mittwoch aufmachen. Ihr würdet sofort mehr Neupatienten bekommen, weil die euch als asymmetrische Praxis dann wahrnehmen, beziehungsweise von mir aus, wenn ihr bei Google My Business das angegeben habt, dann suchen die nach Zahnarzt und dann sehen die ja, wer hat offen. Ne? Und dann direkt über Google My Business dann die Telefonanwahl. Und wir kriegen definitiv dort einen deutlich höheren Anteil an Neupatienten, als dann, wenn alle offen haben. Ist ja klar, weil dann sind wir ja in der Competition mit allen. Das kann man sich so wie bei Lieferando vorstellen. Ne? Wer Samstagabend um 23 Uhr noch bestellen möchte, die meisten Lieferdienste machen um 23 Uhr zu. Und dann gibt's so ein paar, die haben halt bis Mitternacht oder bis 2 Uhr auf. Ja, und wenn sie noch drei offen haben, dann verteilt sich der gesamte restliche Markt. Und das ist, wir reden ja jetzt nicht über 24 Uhr, wo wirklich wenig Leute bestellen, sondern wir reden über Mittwochnachmittag.
Stefan, wir reden hier nicht über drei Patienten. Ich habe meinen Kopf überschlagen, wir reden über ungefähr 18 Millionen Patienten, die es trifft. Und 18 Millionen verteilt und du merkst es in dem kleinen Herne, bei mir in dem kleinen Kappeln oder Kiel-Eckernförde, du merkst es an deinen Zahlen und das ist schon richtig krass repräsentativ. Also, in dem Sinne, Stefan, ist es 20.59 Uhr. Ich würde sagen, mit diesem kleinen Growth Hack, mit diesem kleinen Trick, enden wir heute mit guter Stimmung in dieser Sendung. Vielen Dank, wie immer, Stefan, für deine Frische. Ich merke, langsam geht es dir wieder besser. Aus dem ganzen sozusagen Tag der offenen Tür, Anlaufphase, gefällt es mir langsam wieder besser. Aber trotzdem, wir haben ja durchgezogen und für euch auch guten Content, glaube ich, produziert. Ich hoffe, euch hat auch die heutige Folge gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Stefan, du hast das Wort zum Dienstag.
Ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, befasst euch mit den Kanälen, wo eure Patienten euch finden. Befasst euch damit, welche Kanäle sind besonders zuverlässig und verteufelt aber nicht die nicht ganz so zuverlässigen Kanäle, weil das sind die Kanäle, die Leute nutzen wollen. Und wenn ihr euch dem versperrt, ich kenne auch ein paar Praxen, die haben gesagt, nee, wir schaffen das dann wieder ab. Also wir schaffen die Online-Terminvereinbarung ab. Es ist halt wirklich, sorry, das ist wirklich dämlich. Es ist wirklich dämlich. Man verzichtet quasi auf ein Drittel seiner Neupatienten, seiner potenziellen. Man muss sich nur im Hintergrund einfach nur über die Prozesse Gedanken machen, wie man das wieder gerade zieht. Ihr könnt diesen Prozess 1:1 nehmen. Super, super gerne. Berichtet mir, ob euch das was gebracht hat. Weil uns hat es mega, mega viel gebracht. Ja, ihr braucht vielleicht nur 530 Euro Kraft extra, die telefoniert. Aber dann, ganz ehrlich, dann macht 530 Euro weniger Ads. Ja, und sorgt dafür, dass dann das, was dann an Patienten reinkommt, dass das wirklich gut da abgearbeitet wird. Und dann werdet ihr mit gleichem Aufwand mehr Neuumsatz machen und mehr und bessere Patienten bekommen. Und das wäre ja schon mega geil, wenn wir das mit dieser Folge irgendwie ein bisschen geschafft hätten, euch da ein bisschen ein paar Tools an die Hand zu geben. So, und in dem Sinne, Christian, ganz lieben Dank für die tolle Folge. Alex, danke, dass du mich ausgehalten hast heute und dass wir nur einigermaßen hier online gekommen sind. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir, Christian. Und sag euch allen einen schönen Sommer, weil wir uns den erst ja im August dann wieder sehen, ne?
In 4 Wochen wieder. In dem Sinne, Stefan, vielen Dank. Ihr, liebe Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch eine kleine Bemerkung bei YouTube, LinkedIn oder bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns sehr beim Algorithmus. Und wie immer, werdet produktiver. Das war ein ultimativ Produktiv-Hack. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan, euer Christian. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.